ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und Jeff, in dieser neuen Folge müssen wir darüber reden zunächst, was in Washington D.C. passiert ist, der Abriss des East Wings des Weißen Hauses. Und nicht, weil wir in dieser Folge über Architektur reden wollen oder wie die Neugestaltung des Weißen Hauses aussieht, sondern weil dieser Abriss in seiner Form, in seiner Durchführung, in der Geschwindigkeit, wie das umgesetzt wird, in so vielem, so sehr diese zweite Präsidentschaft von Donald Trump verkörpert und symbolisiert, dass es kracht. Ja. Buchstäblich.
Das ist tatsächlich eine Metapher für der Amtszeit von Donald Trump. Also, und ich glaube auch, dass mein Vater zum Beispiel, er würde sagen, gut so. Also er hat Trump gewählt, to burn it all down sozusagen. Mhm. Und er brennt das nicht ab, aber er riss das alles ab jetzt.
Ja gut, wir erinnern uns, Drain the Swamp war der Slogan bei der ersten Wahl, den Sumpf trockenlegen. Und ich weiß noch, 2016 im Wahlkampf, wie ich da Leute gefragt habe, dass Donald Trump, der Kandidat, ja wie so ein Brandstifter daherkommt. Und tatsächlich, wie du sagst, viele haben gesagt, ja, vielleicht brauchen wir das. Einer, der die Hütte buchstäblich abfackelt und dann daraus aus den Aschen was Neues entstehen kann. Und insofern ist das auch wieder eine sehr kontroverse Sache, bei der Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern sagen werden, ja, gut so. Und die Pläne, die Donald Trump da hat für einen neuen Ballsaal, einen riesigen, das ist eine tolle Sache, das ist doch großartig. Wir haben immer schon so ein, seit Jahrzehnten überlegt man das Weiße Haus, es ist auch wirklich klein, muss man sagen, es ist eine kleine Hütte, ist es mal an der Zeit, da was abzubauen. Aber wie gesagt, die Art und Weise ist so typically Trump, dass wir darüber sprechen müssen in dieser neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Was waren deine ersten Gedanken, als du da plötzlich Anfang der Woche diese riesigen, ja, Bulldozer und Abrissbirnen buchstäblich gesehen hast, die sich da am Ostflügel, am East Wing zu schaffen gemacht haben?
Ja, ich muss sagen, Schock. besonders, weil es war nicht nur ein klein Bauprojekt oder irgendwas Kleines, das geändert wird. Ne? Also wir haben schon gesehen, wie Trump andere Sachen im Weißen Haus geändert hat. Er hat der Rose Garden überpflastert und jetzt ist eine
Art. Und du weißt, das Oval Office natürlich total vergoldet.
Ja, ich komme dazu. Also es ist wirklich es sieht aus wie eine kleine Mar-a-Lago. Es ist nicht mehr schöne Grün, es ist jetzt Asphalt und auch diese Regenschirm in Gelb und Weiß, genau wie in Mar-a-Lago und auch, wie du sagtest, in Oval Office, viel Gold, sehr opulent, also eine andere Art, als wir haben uns gewöhnt in die letzte Zeit. Insofern hat man schon Änderungen gesehen, aber Trump selber hat gesagt, dass der East Wing wird so bleiben und dann die bauen nebenan oder irgendwo dazu, aber das stimmt überhaupt nicht. Er hat das komplett abgerissen und sogar man hat erstmal keine Fotos gesehen. Wir haben auch gehört, dass der Weißen Haus hat Leute in der Gebäude nebenan ein bisschen gedroht, keine Fotos zu machen. Und dann kommen die langsam raus, auch mit Satelliten, diese Bilder, wo man sieht, dass die ganze East Wing komplett weg ist. Es ist einfach weg.
Genau, also Trump hat es mehr oder weniger zunächst als Renovierungsarbeiten verkauft und man würde da so die Fassade oder was auch immer stehen lassen. Wobei mit den Vorstellungen, die er hatte für so einen riesigen Ballsaal, konnte das ja eigentlich nicht da reinpassen in den East Wing. Und wie du sagst, Präsidenten haben über die Zeit, über die Jahrzehnte in der Geschichte der USA immer wieder das Weiße Haus angefasst, verändert. Und die beiden Anbauten, der West Wing und der East Wing, sind ja auch nicht ursprünglich der East Wing. Der Ostflügel ist um die Jahrhundertwende 1902, also vor 125 Jahren, 123 Jahren, angebaut worden. Und dann ist es nochmal ausgebaut worden während des Zweiten Weltkriegs. Ein Bunker ist reingekommen, ein zweiter Stock, wo dann das Büro der First Ladies eingezogen ist. Es gab einen Kinosaal, gab es da. Es war das Besuchereingangszentrum. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal das Weiße Haus, vor grauer Vorzeit, 1997 war ich da, habe das besucht zum ersten Mal. Da ist man über den East Wing reingekommen, da gab es die Security-Checks und das ging dann bis zum 11. September, bis zu den Anschlägen vom 11. September, danach dann nicht mehr so. Aber insofern war das Teil dieses Ensembles und andere Präsidenten haben auch immer wieder was verändert. Zum Beispiel der Press Room des Weißen Hauses, das war mal ein Swimmingpool, in dem Franklin Delano Roosevelt der ja mit Lähmungen zu kämpfen hatte, dann Schwimmübungen gemacht hat. Und das wurde dann, bis heute sind die Kacheln noch im Untergeschoss zu sehen und zu besichtigen. Und darüber hat man das dann zugemacht und da finden dann diese berühmten Pressebriefings statt. Also Veränderung ist Teil des Ganzen schon.
Das stimmt. In die ganze Geschichte, also fast jeder Präsident hat seinen Stempel auf der Weißen Haus gemacht. Und man muss auch sagen, wie du sagtest, the East Wing ist genannt die Social Wing. Also es war für die First Ladies und so weiter. Es hat keine, also es gibt keine Fernsehsendung, das heißt The East Wing. Aber es gibt eine, das heißt The West Wing. Und The West Wing ist der exekutive Branche, das ist der Oval Office, das ist der Situation Room, das ist, wo der Präsident arbeitet. Insofern, man könnte sagen, komm, das war nicht so wichtig oder man könnte das ändern, also ohne dass alle... Also wie wir sagen, getting your undies in a bundle. Also
die das habe ich schon mal gehört von dir, lange nicht mehr gehört, aber das ist ein super Sprichwort, finde ich. Seine, also wenn jemand sich aufregt über etwas, dann ist die Übersetzung, verknote dir deine Unterhose
genau,
nicht so sehr.
Also meine Lehrerin in die 5. Klasse hat das immer gesagt, don't get your undies in a bundle. Also ja.
Also reg dich nicht so auf. Reg dich mal ab, ja.
Genau, und manche sind so. Manche sind, also wie gesagt, mein Vater würde das vielleicht gut finden. Also jeder Präsident hat das Recht, das Weißenhaus zu verbessern oder so ändern, seinen eigenen Stil ein bisschen reinzubringen. Also beim Weihnachtsfeier, jede First Lady so macht die Deko, wie sie wollen. Das ist eine Art, also ein bisschen persönlicher Touch da im Weißen Haus.
Als du bei der Weihnachtsfeier beim Weißen Haus warst, vor einigen Jahren, bist du auch über den East Wing reingekommen?
Ja, sind wir auch. Genau. Und ja, damals war es auch so. Das war der Eingang. Das war
der Besuchereingang.
Da kommt man rein, genau.
Heutzutage kann man das Weiße Haus ja nicht mehr so in der Form besuchen. Aber wie gesagt, der Main Block, also in der Mitte, ist der Wohnbereich des Präsidenten. Der West Wing ist der Executive Branch, wenn man so will. Und der East Wing war so ein bisschen ein Anbau. Und dennoch war natürlich die Aufregung riesig unter Historikern, unter überhaupt auch viele Menschen wegen der Art und Weise. Es gab kein öffentliches Planungsverfahren, es gab keinen Architektenwettbewerb.
Ja, oder aber wie gesagt, bis der Abriss hat niemand gewusst, dass sie würden das abreißen. Also weil Trump hat auch gesagt, das würde nicht passieren. Insofern, es gibt wie so häufig, also wenn wir reden über Metapher, eine Symbol für wie Trump Sachen macht. Move fast and carry a big stick. Ne? Also er hat das einfach so schnell gemacht, dass niemand hat genug Zeit zu reagieren. Also kein Gericht könnte irgendwas tun, bevor diese East Wing einfach weg war. Und jetzt ist das so und alle sind ein bisschen baff. Ne? Also deswegen
Fakten schaffen, ja.
Ist das so schockierend. Und viele Leute fragen sich jetzt so, darf er das? Ist das?
Wie so oft bei Trump. Darf er das? Genau. Darf er so, würden unsere Kinder sagen.
Ist es erlaubt? Gibt es keinen Prozess für sowas? Also hat er das übersprungen? Oder darf man einfach, also das Weiße Haus ist nur sein Haus für eine kurze Zeit, für seine Amtszeit. Also Mar-a-Lago ist sein Residenz, aber jetzt sieht der Weiße Haus mehr wie Mar-a-Lago es je zuvor. Also
ja, es wird auch nicht umsonst The People's House genannt.
Genau.
Das Haus der Menschen des Landes. Und man ist da nur ein vorübergehender Gast, wenn man so will. Man kann die Inneneinrichtung vielleicht, man kann neu streichen, man kann andere Möbel reinziehen oder wie auch immer. Aber den kompletten Flügel so abreißen.
Ja, geht das? Also was wir wissen ist, dass es gibt ein Gesetz, das heißt The National Historic Preservation Act von 1966. Und das darin steht, dass es gibt einen sehr strengen Prozess, wo, also man muss die Pläne zeigen, alle müssen die anschauen und
Planfeststellungsverfahren.
Genau, es gibt aber einen Prozess, wo man stimmen kann oder man kann sagen, hey, warte mal,
Einwände vorbringen und genau. Das kann man in Deutschland nur zu Genüge und vielleicht auch zu viel. Manchmal Bauanträge dauern ewig, aber
auf jeden Fall. Also es gibt eine Baubehörde, also das ist eine Art, dieses Prozess erstmal zu überlegen, besonders für historische Gebäude, aber komischerweise die Weiße Haus, ist exempt davon. Also es gehört nicht zu diesem Gesetz.
Dieses Gesetz betrifft alle öffentlichen Federal Buildings in Washington, vom Kapitol bis zu Senatsbüros und natürlich auch die Monuments. Aber eben nicht das Weiße Haus, aus einem keinem Grund, den ich jetzt sofort erkennen könnte, sondern es war einfach außen vor, oder man hat sich auch nicht vorstellen können, dass da vielleicht jemand da so die Axt anlegen würde. Insofern kann man sagen, ja, er durfte so in gewisser Weise. Also es gab zumindest, trotzdem gab es natürlich eine Menge Historiker, die Einwände gehabt haben oder auch die ihn gebeten haben, mal kurz Einhalt, nachdem die ersten Bilder von der Abrissbirne da zirkulierten, dass man gesagt hat, Moment mal, lass uns da irgendwie doch mal gucken. Und ja, aber das hat alles nichts genutzt. Das ist jetzt weg. Und deswegen sagte ich ja eingangs, es ist so symbolisch und du hast es ja auch gut beschrieben, wie Trump vorgeht, ne? Einfach mit einem irren Tempo seit Amtsübernahme seiner zweiten Amtszeit ist das alles sehr präzise geplant und sehr methodisch. Das ist jetzt anders. Er selber ist erratisch, vielleicht heute das, morgen das, aber die Umsetzung vieler Sachen sind doch sehr viel mehr methodisch, was auch sehr mit dem ominösen Project 2025 zu tun hat, wo viele Dinge, von denen er sich immer distanziert hatte, aber wo er jetzt eben sagt, naja, so einige Sachen werden halt tatsächlich auch umgesetzt. Und da sieht man, da lag vieles in der Schublade. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so speziell auch, das war sicherlich nicht Teil von Project 2025, aber er kommt aus der Immobilienbranche, das hat er vielleicht schon immer im Kopf gehabt, sich vielleicht auch eine Art Denkmal zu setzen.
Mhm. Ja.
Also ein quasi unverrückbar, weißt du, ein Porträt kannst du abhängen. Mhm. Die Goldbeschläge im Oval Office Kannst du wieder abschrauben.
Das wird aber bleiben.
Das Ding das wird immer der Trump-Ballsaal bleiben. Ja,
wie wir wissen, also Trump Tower ist riesig in New York und so, wenn Trump macht was, dann bigger is better und er will kein kleines Zimmer oder keine, es gibt einen Grund, warum er das East Wing abgerissen hat. Er will ein Ballsaal, das 90.000 Quadratfuß ist. Ich weiß nicht, was das ist ganz genau in Meter.
Das ist ein bisschen zwischen 7.000 und 8.000 Quadratmeter und damit im Prinzip so groß wie ein Fußballfeld.
Also groß genug für 1.000 Leute da reinzupassen.
Das und ist zu gigantisch. Das wird größer. Ich habe eine Rendition gesehen in der New York Times, eine Art Modell. Das wird größer als das Weiße Haus selbst, als das Haupthaus.
Und das, ich finde, ist so Trump. Ne? Er will seine Stempel drauf machen und wie du sagtest, das ist irgendwas, das bleibt und das wird für immer, also man könnte mal sehen, ich gehe davon aus, dass es wird innen auch von Deko ein bisschen wie die Oval Office aussehen mit viel Gold und...
Naja, es gibt ja so diese eine Bild, das schon zirkulierte, so eine Art KI-Zeichnung mit sehr viel Gold. Alles in diesem Neoklassizismus gehalten.
Kleine Versailles oder sowas da. Also wirklich sehr opulent in einen Stil, das... Viele Leute sagen, pass nicht zum Weißen Haus, pass mehr zu Mar-a-Lago. Und das, ich glaube, ist oft sein Vorbild. Aber es wird bleiben. Es ist nicht, ne? Es ist auch eine Sache, wo noch eine Metapher vielleicht, aber viele, mindestens von seinen Gegnern oder von der demokratischen Seite, haben das Gefühl, okay, jetzt eine zweite Amtszeit, we grit our teeth and bear it, ne? So, wir warten bis
Zähne diese... zusammenbeißen und durchstehen.
Die, ja. Genau, also Augen zu und durch. Also
genau, das würde man sagen.
Augen zu und durch.
Ja, sehr gut.
aber bald ist es vorbei, wir haben, nicht bald, also noch 3 Jahre und dann, aber das ist irgendwas, das wird nie weg sein. Es ist nicht, dass man kann dann sagen, okay, jetzt ist diese Zeit vorbei und jetzt haben wir eine neue im Amt und wir können das jetzt,
den reißen wir wieder ab.
Hinter uns. Ne? Es wird da bleiben. Ja. Also nicht nur diese Ballsaal. Wir haben in der letzten Woche gesehen, dass Trump hat bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er hat andere Pläne für bauen und er will eine Struktur, das sieht ein bisschen aus, oder es ist eine Model von der Arc de Triomphe in Paris, dass er, also ich weiß nicht, ob er das einen Witz gemacht hat, aber er hat gesagt, das ist der Arc de Trump und wird dann an der National Mall da in der Nähe von der Lincoln Memorial sein. Also ob das, ne, so nächstes Jahr ist es 250. Geburtstag von den USA und er hat große Pläne. Also wie man weiß, Trump liebt der Lob. Wir haben in der letzten Folge diskutiert, er war gerade vor der Knesset in Israel, er war in Sharm el-Sheikh vor der Unterschreibung von der Peace-Prozess, also der
ein Waffenstillstand zunächst
mal. Waffenstillstand von der Krieg in Gaza. Also, und er liebt, also wenn alle da vor ihm stehen und sagen, du sollst der nächste Gewinner von der Nobel-Friedenspreis sein, du kriegst das auf jeden Fall. Oder vielen Dank für deine Leadership, Präsident Trump, du bist so toll und ohne dich hätten das, es würde nie passieren. Und er ne, also dieser Ballsaal ist auch eine Art Monument zu seiner Grandeur, wenn man will. Also das ist irgendwas,
das wobei das jetzt natürlich nicht nur Trump ist. Das haben ja, wenn man so will, Herrscher, auch Könige, das sind wir wie bei der No-Kings-Bewegung oder Kings, aber auch Präsidenten, auch bestimmte Regierungschefs haben natürlich auch, das ist jetzt nicht neu und gehört auch dazu. Und manchmal frage ich mich zum Beispiel, also auch hier in Deutschland haben wir ja große umstrittene Bauwerke, ich sag nur Stuttgart 21, ja, und wenn der dann irgendwann läuft oder auch selbst hier bei uns in Hamburg, die Elfi war auch ein Riesenprojekt, erstmal ist dann 10-mal teurer geworden als gedacht und hinterher sagen aber da, ja gut, aber jetzt steht's da und eigentlich ist es halt gerade die Elfi in Hamburg, ist ein Touristmagnet, ist ein tolles Gebäude geworden etc., da kümmert sich dann keiner mehr groß. Wer weiß, es war auch immer so, dass das Weiße Haus tatsächlich für große Staatsbankette, für Bälle auch, für Empfänge auch, nach Präsidentschaftseinführungen.
Naja, der Elfi, wie du sagst, ist offen für alle. Also diese Ballsaal wäre nur für besondere Gäste, die eingeladen sind.
Ja, gut, das stimmt. Aber ich meine, trotzdem ist es, vielleicht steht es dann irgendwann, sagt man, ah, gut, dass wir so mal so eine Räumlichkeit haben. Also ich versuche immer so ein bisschen jetzt die Tür noch offen zu lassen, ohne sie jetzt zuzuschlagen. Aber es ist halt, wie gesagt, diese Art und Weise und auch dieser Stil. Und dass es so viel größer wirkt, zumindest in den Plänen, die ich da so gesehen habe, als das Haus selber, das Weiße Haus, das ist ein bombastischer Angang, der dazu nicht passt. Und der andere Punkt, zum einen hast du gesagt, das Weiße Haus ist ein bisschen ausgenommen von diesem Gesetz, wo man quasi noch den Kongress mit einbeziehen muss, etc., etc. Der andere Punkt ist natürlich, man könnte sagen, okay, wenn er das jetzt mit Steuergeldern macht, vielleicht gibt es da einen Hebel, wo dann der Kongress auch sagen kann, hey, Moment, du vergeuderst hier, du verpulverst 200 beziehungsweise 300 Millionen soll es ja jetzt kostet, unserer Gelder. Das ist so nicht abgestimmt, nur damit du dir da so ein Denkmal setzen kannst. Aber auch da gibt es keinen wirklichen Hebel zunächst mal, scheint es, weil das komplett auf Spendenbasis basiert.
Mhm. Spenden, ja.
Ja, oder?
Gibt es Spende von mehreren, sie haben gerade neulich eine Liste von die Spender veröffentlicht. Es gibt Firmen, also von Tech, zum Beispiel Amazon, Apple, Google, Microsoft, aber auch von Sicherheitscontractors wie Lockheed Martin oder von Crypto-Firmen oder auch von Individuals, reiche Unterstützer von Trump. Auch ein deutscher Name da drin, T-Mobile, also mindestens die amerikanische Seite der Geschäft hat auch Geld dazu gegeben. Insofern, also wie du sagtest, man könnte einerseits sagen, so, hey, es ist mindestens nicht von Steuergeld, weil dann, also das würde dann wirklich schwierig zu verteidigen. Besonders, ich finde, in Tage wie diese. Also wir haben gerade gesehen, der letzte Woche ist ein Bericht ist rausgekommen, Inflation ist nochmal 3% höher in der letzte Quartal. Wir haben eine Government Shutdown im Moment. Also der Regierung ist zu. Die Demokraten und Republikaner haben keine Lösung für die Krise gefunden. Und also großer Teil von ihrem Streit und der Grund, warum der Regierung ist jetzt zu, ist wegen Gesundheitsreform und der Kosten von Gesundheitsversicherung. Und
Krankenversicherung,
ja. Obamacare. Und das wird ab die 1. November für viele Leute doppelt so viel kosten. So manche Leute würden statt ein paar Tausend 20.000 im Jahr bezahlen. Also mit diesem neue Programm, neue Gesetze. Und das wird Leute wirklich, Familien wirklich doll treffen. Nicht nur das, aber auch Leute, die kriegen Hilfe mit Lebensmitteln, also die kriegen Unterstützung und das wird auch ab die 1. November auch nicht mehr geben. Insofern dieser Kontrast zwischen diese große Kosten für viele amerikanische Familien, auch für in diese Shutdown, weil die Arbeiter, die Mitarbeiter,
viele Beamte und Regierungsangestellte, genau,
die kriegen ihr Gehalt nicht. Ja. Und wir haben gesehen in den letzten paar Wochen Leute, also Mitarbeiter von der Regierung, die stehen draußen in Schlangen, also für Essensspende, für Foodbanks bringen, also Dosen und Essen zu Leute, die ihr Gehalt nicht bekommen oder bekommen haben in den letzten, jetzt glaube ich, 24 Tage. Also, und das dann, die Kontrast zwischen das und diese schwere Zeiten für viele Leute und diese, wie du sagtest, diese Plan für diese riesig Ballzahl mit Gold und wo so Trumps reiche Unterstützer wird eingeladen und feiern. Es ist wirklich ein Kontrast, das ich finde, also vielleicht manche von seinen Unterstützern würden sagen, also hey, das
ist kein wieso gutes das Bild. Dann,
auch wenn das Geld nicht von Steuergeld kommt. Also und muss man auch sagen, also ich weiß, es ist krass, die ganzen Leute, die auf dieser Liste sind, sind oft Leute, die, ne, das heißt Pay-to-Play, also bezahlen zum Spielen.
Ja, Pay-to-Play ist ja, wenn man es quasi beim Pokern seinen Einsatz gibt, ne? Also hier ist mein Einsatz, ich bin dabei, so ungefähr, ne? Und das ist, jetzt muss man sagen, ist Lobbyismus in den USA, da ist der Begriff ja auch erfunden worden in Washington, in einem, der Legende nach, in einem Hotel neben dem Weißen Haus, wo die Interessensvertreter oder jeder, der das Ohr des Präsidenten haben wollte, in der Hotellobby rumlungerte, bis sich ein Zeitfenster geöffnet hat. Das gehört dazu. Und da sind, glaube ich, auch diese großen Unternehmen, die sich da im Prinzip einkaufen ein wenig, die sind da wahrscheinlich auch gar nicht so emotional bei der Sache, sondern sagen, hey, that's business. Wir haben die Interessen unseres Geschäfts, unseres Unternehmens zu wahren. Und wenn das der Preis ist, dann sind wir dabei. Ja, das ist einer der Hauptgründe, glaube ich, warum auch diese ganzen Tech-Giganten eben da mit dabei sind. Das ist in der Tat so. Allerdings gäbe es eventuell doch eine Möglichkeit, dass Steuergelder da mit reinfließen. Denn das ist auch eine Nachricht, die musste ich dreimal lesen, bis ich das geglaubt habe. Donald Trump verlangt Entschädigung vom Justizministerium, vom Department of Justice, für die ganzen Untersuchungen und Recherchen, die das DOJ veranstaltet hat, ihm gegenüber wegen der Geheimakten, die er in Mar-a-Lago, seinem Privatsitz, untergebracht hatte, wegen der ganzen Einmischung Russlands in den Wahlkampf, all diese Dinge, da gab es ja Untersuchungen. Und dagegen wehrt sich Trump. Und wenn es ein Thema gibt, das immer wieder hochkommt, ist es eine gewisse Art von Rachefeldzug gegenüber Leuten, die ihm quergekommen sind. Und er verlangt jetzt für diese Untersuchung, die ist quasi auch die Razzia, die es ja gab in Mar-a-Lago, um die Geheimakten sicherzustellen, verlangt er 230 Millionen Entschädigung. Und weil das quasi ein administrativer Akt ist, also ein Entschädigungsvorgang, hat auch da wieder der Kongress nichts zu tun, sondern es ist eine Entscheidung, die über den Schreibtisch der Justizministerin und ihres Stellvertreters im Prinzip geht, die wiederum die Anwälte waren in diesen ganzen Untersuchungen, die ihn da verteidigt haben. Und wie man da jetzt nicht plötzlich sagen kann, okay, gibt es verschiedene Spielarten von Korruption, aber wenn du quasi von deinem Justizminister, den du eingestellt hast, der dein Anwalt war oder Anwältin in dem Fall, dir eine Entschädigung zu zahlen, das fällt, glaube ich, auch Donald Trump auf, dass das nicht gut aussieht, dass das ein schräges Bild ist. Und dann sagt er doch tatsächlich, ich werde es spenden und vielleicht bezahle ich damit den Ballsaal. Ja. Und dann sind schon wieder dann Steuergelder involviert. Ja,
das kommt dann in
also wir wissen nicht, ob das so kommt. Aber
na, aber für der Hexenjagd, wie er so immer gesagt hat, soll er Compensation bekommen, ne? Und also das würde dann genau aus die Taschen, aus die Koffer von Steuerbezahler kommen. Also das würde dann, okay, kann ja sagen, guck mal, ich spende das an der Ballsaal, aber eigentlich das ist Taxpayers Money, das ist Steuergeld, das geht dann rein in diese Ballsaal, obwohl er so gesagt kommt, hat, dass es kommt nur von Privatspende. Ja.
Ja, also es gibt so viele Ebenen bei diesem Abriss und diesem Ballsaal, diesem geplanten, wo riesige Fragezeichen, sagen wir es mal so, davor stehen. Und weil es, wie gesagt, so symbolisch ist, der buchstäbliche Abriss des Weißen Hauses in Teilen und der Form, wie Präsidenten das Amt ausgeübt haben bislang, das ist, wie gesagt, man darf immer nicht vergessen, Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern finden das genau richtig und finden es super und sind begeistert. Das darf man immer nicht aus dem Blick verlieren. Aber es ist höchst fragwürdig und deswegen wollten wir darüber reden. Und es passt eben auch dazu, dass in dieser Woche wir haben ja bald den Jahrestag der Wahl von Präsident Trump. Und wir hatten diese Woche in den Tagesthemen einen deutschen Historiker zu Gast, um genau über all diese Veränderungen, die da gerade passieren, diesen Abriss von Normen, von Institutionen. Ne? Viele sind eingestellt worden, USAID, das Bildungsministerium ist so gut wie eingestampft. All diese Dinge. Und da haben wir mal quasi jemanden eingeladen ins Studio, einen deutschen Historiker, der in den letzten fünf Jahren ist diesen Sommer zurück mit seiner Familie aus Washington D.C. nach Deutschland gezogen, hat 5 Jahre an der renommierten Georgetown University in Washington gelehrt, Schwerpunkt eben auch amerikanische Politik. Und Thomas Zimmer heißt der Historiker und den hatten wir in den Tagesthemen zu Gast. Und weil wir das Interview so interessant fanden, haben wir gedacht, packen wir das jetzt einfach mal hier in diese Folge rein, weil es immer so einen Überblick gibt, was da gerade in den USA passiert. Hören wir mal in das Gespräch rein. Wir haben in den Tagesthemen selber eine verkürzte Version gesendet, 6, 7,5 Minuten etwa, weil wir da nicht so viel Platz hatten. Wir haben dann aber auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube das ganze Gespräch reingestellt und hier zeigen wir es euch jetzt auch nochmal in voller Länge.
Ja, was wir da gesehen haben, als Historiker blicken Sie in der Regel eher zurück, aber wenn Sie mal nach vorne schauen müssten, wird aus Ihrer Sicht der Neubau auf diesem Trümmerfeld wie aussehen?
Das kommt darauf an, ob sich die Trumpisten durchsetzen mit ihrer Vorstellung. Wenn ja, dann wird da eine Gesellschaft neu gebaut, die sich eben nicht mehr plural und liberal als Demokratie versteht, sondern die sich durch scharfe Hierarchien auszeichnet, in der also Macht und Status wieder ganz klar nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Religion, auch nach Wohlstand verteilt werden und in der vor allem auch der Staat nur noch dazu da ist, genau darauf auch zu achten, dass diese Gesellschaftsordnung bestehen bleibt. Ganz anders also als in den letzten 50, 60, 70 Jahren, wo ja der amerikanische Staat vor allem als Motor gewirkt hat, diese Gesellschaft zu demokratisieren und zu pluralisieren. Genau das wollen die Trumpisten umdrehen.
Und warum?
Naja, also die Trumpisten selber sind fest davon überzeugt, dass es so etwas wie eine natürliche Ordnung gäbe. Davon sprechen die ganz viel. Und ein wahres Amerika, das sich eben auszeichnet durch solche Hierarchien, durch eine weiße, christliche und patriarchale Dominanz, das sei Amerika und alles andere eben nicht amerikanisch, unamerikanisch, antiamerikanisch. Und die glauben wirklich und fest daran, dass sich diese antiamerikanischen, linken, woken, globalistischen Kräfte in allen Bereichen des amerikanischen Lebens jetzt schon durchgesetzt hätten und dass es deshalb jetzt eben radikale Schritte brauche, um die Uhr um mindestens mehrere Jahrzehnte zurückzudrehen.
Jetzt hat es aber in den Jahrzehnten, fast 25 Jahrzehnte sind es bald, dieses Landes ja immer wieder Phasen gegeben und auch sehr viel Konfliktpotenzial. Ist das jetzt nur eine oder, um im Bild des Beitrags zu bleiben, kippt dieser Turm jetzt auf eine Art und Weise wie noch nie zuvor?
Einerseits steht selbstverständlich dieser Konflikt jetzt in einer ganz, ganz langen Linie. Das ist der Grundkonflikt in der amerikanischen Geschichte. Was soll Amerika eigentlich sein? Soll es, so steht es in der Unabhängigkeitserklärung, ein Land sein, in dem alle gleich sind? Das wäre eben so eine egalitäre Demokratie, wenn man es ernst nimmt.
Auch nie waren.
War sie in der Praxis nie, aber vielleicht im Anspruch jedenfalls gab es diese Idee. Es gab aber natürlich immer auch die andere Idee, nein, von wegen Gleichheit und Gleichberechtigung, sondern weiße, christliche, patriarchale Dominanz. Und diese beiden Lager, die standen sich immer verfeindet gegenüber. Was aber neu ist und das ist gefährlich, ist, dass jetzt sich diese Lager oder die Konfliktlinien in dieser Frage, die decken sich jetzt mit den beiden großen Parteien. Das ist eine ziemlich neue Entwicklung. Das war noch in den 60er, 70er, noch in den 80er Jahren nicht so. Jetzt ist dieser Entwurf, dieser antidemokratische Entwurf weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft ganz eng in der Republikanischen Partei verankert, dominiert die Republikanische Partei. Und das führt dazu, dass jetzt, und das ist neu, eigentlich bei jeder Wahl die Frage, ob die Demokratie überhaupt bestehen bleiben soll, selber auf dem Wahlzettel steht. Und das soll in der Demokratie natürlich eigentlich nicht so sein. Da soll nicht bei jeder Wahl die Demokratie selbst zur Debatte stehen.
Die Regelwerke oder zumindest die Marschroute, die das vorgibt, das Project 2025 von der Heritage Foundation als Dachorganisation konzipiert, sagt aber einerseits, A, was wir jetzt vorhaben, war vorher bekannt, B, es ist soweit im Rahmen auch der Verfassung, also was wollt ihr denn? Und offenbar hat sich auch eine Mehrheit dafür entschieden, sonst hätte Trump die Wahl ja nicht gewonnen. Gehört das nicht auch zur Wahrheit?
Also ja, es war bekannt, das kann man so sagen. Die haben das ja veröffentlicht. Wobei, da fängt es schon an, nicht alles davon. Es gab auch Teile von Project 2025, die eben nicht schon vor am Machtantritt von Donald Trump veröffentlicht waren. Zum Beispiel wissen wir jetzt, dass die schon Dutzende präsidiale Sonderverordnungen vorab geschrieben haben, fertig hatten. Viele von denen hat Donald Trump auch mittlerweile erlassen. Die waren nicht öffentlich. Mhm. Das wäre der zweite Punkt. Wie sehr bewegt sich das tatsächlich im Rahmen der Verfassung? Viele von den präsidialen Sonderverordnungen, die Donald Trump seit Januar erlassen hat, sind ziemlich eindeutig verfassungswidrig. Eben deshalb schreiten ja die Gerichte so permanent ein. Mittlerweile gibt es mindestens 150 Gerichtsurteile Urteile gegen diese Regierungen, die eben sagen, nein, das ist nicht rechtens, das ist nicht im Sinne der Verfassung. Insofern würde ich sagen, naja, gut, stimmt, manches, vieles davon vielleicht sogar war bekannt, hätte bekannt sein müssen. Das rechtfertigt aber nicht, dass man die Verfassungsordnung umstürzt.
Mhm. Naja, aus Sicht des Project 2025 hieß es ja, wir bewegen uns da in diesem Rahmen und das wird jetzt von Gerichten getestet, in der Tat. Aber dieser eine Punkt, dass man gesagt hat, mit diesem Staatsapparat ist buchstäblich, wie er bisher war, kein Staat zu machen. Wir müssen ihn radikal ändern, alle Demokraten oder wie auch immer rausschmeißen und auf den Präsidenten ausrichten. Das ist quasi das, was neu ist, wenn man so will. Aber ist das dann schon autoritär oder ist es nur konsequent? Weil wenn man in eine Richtung gehen will, dann muss man auch die entsprechenden Weichen stellen.
Es ist deshalb autoritär, weil es hier eindeutig darum geht, es geht um eine Machtanmaßung des Präsidenten, der die Gewaltenteilung und die gegenseitige Machtkontrolle der unterschiedlichen Gewalten ausschaltet oder jedenfalls ganz weitgehend ignoriert. Also das Weiße Haus, die Exekutive, regiert am Kongress vorbei. Der Kongress hat sich auch selber entmachtet, denn dort sind die Republikaner in beiden Kammern an der Macht. Es gibt insofern keine funktionierende Gewaltenkontrolle. Das ist schon mal mindestens autoritär. Und zum anderen ist auch, findet dieser Umbau eben auch mit eindeutig illegalen Mitteln statt. Also diese Massenentlassungen zum Beispiel in der Beamtenschaft, die sind nicht rechtens. Da schreiten die Gerichte ja auch ein. Insofern, man muss aufpassen, wie man das beschreibt, ganz abstrakt, wenn man ganz weit rauszoomt und nur sagt, naja, hier versucht doch nur der Präsident sein demokratisches Mandat umzusetzen. Na gut, aber das ist in der Praxis nicht das, was passiert, sondern in der Praxis wird die Gewaltenteilung ausgeschaltet und die Recht und Gesetz werden missachtet und dann ist es plötzlich was ganz anderes.
Das heißt, Ihr Vertrauen in die Checks and Balances, die fast 250 Jahre gewirkt haben, ist zumindest angeknackst oder sagen Sie, das hält sich schon wieder die Waage?
Nein, Checks and Balances gibt es im Moment nicht. Also die erste Gewalt, die das kontrollieren müsste, ist der Kongress. Aber das passiert überhaupt nicht. Mhm. Denn im Kongress haben die Republikaner die Macht und die wollen Donald Trump nicht kontrollieren. Es bleiben die Gerichte. Und da ist die Lage ambivalent. Einerseits schreiten die Bundesgerichte ein. In über 90% der Fälle, die vor den Bundesgerichten landen, entscheiden die Richter gegen die Administration, gegen Donald Trump. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass das alles dann irgendwann seinen Weg zum obersten Gerichtshof findet. Dort hat die Rechte eine klare 6-3 Mehrheit. Und dort dreht sich das Verhältnis völlig um. Der oberste Gerichtshof, jedenfalls seit März, April, ist sehr stark auf Linie gegangen und winkt jetzt fast alles durch. Kippt also diese Urteile der Bundesgerichte und lässt der Trump-Administration weitgehend freie Hand.
Der Angriff geht auch gegen Institutionen und Hochschulen beispielsweise. Sie haben bis zum Sommer an der Georgetown University gelehrt in den USA. Wie haben Sie den Angriff auf US-Hochschulen erlebt? Was haben Sie damit bekommen?
Georgetown selber stand jetzt noch nicht so sehr im Mittelpunkt dieser Angriffe. Die Trumpisten gehen ja da ganz clever eigentlich vor, indem sie sich immer wieder einzelne Institutionen, nicht nur Unis, sondern auch einzelne Medienunternehmen vornehmen, um keine kollektive Antwort zuzulassen. Also Georgetown stand da noch nicht so sehr im Mittelpunkt. Aber trotzdem, alle wissen und alle sprechen auch nur noch darüber, dass es eine ganz akute Existenzbedrohung für den höheren Bildungsbereich in den USA. Denn was da letztlich passiert ist, dass die Administration den Unis den Geldhahn abdreht. Man denkt zwar, das sind doch reiche Privatunis, wie schlimm kann das sein? Die sind aber trotzdem auf öffentliche Gelder angewiesen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Da wird zwar Geld häufig auch illegal abgedreht, aber die Situation ist so, die Trump-Regierung kann die Unis sehr viel schneller in die Pleite treiben, als die Unis sich auf dem Rechtsweg Erleichterung verschaffen können. Das wissen alle und deshalb gibt es seit November, seit knapp einem Jahr nur noch ein Thema. Wie geht man um mit so einer Regierung, die der Freien Universität den Krieg erklärt hat?
Und die Meinungsfreiheit, die ja gerade an Universitäten auch ausgelebt wird und in den USA so heilig und hochgehalten wird, wie haben Sie das empfunden und miterlebt, wie die unter Druck gerät?
Na, wir sind jetzt, würde ich sagen, mittendrin in jedenfalls dem schärfsten Angriff auf die Meinungsfreiheit seit den 50er Jahren, mindestens sozusagen seit der antikommunistischen Hetze in der McCarthy-Ära hat es sowas nicht mehr gegeben. Und jetzt ist es so, dass die Meinungsfreiheit in Teilen noch besteht und in anderen eben nicht. Das ist eigentlich immer so, wenn sich so autoritäre Strukturen ausbreiten. Der Autoritarismus ist ungleich verteilt. Der betrifft unterschiedliche Gruppen unterschiedlich stark. An den Universitäten gibt es sie nicht mehr. Die Trump-Administration sagt ja ganz klar, es darf nur noch gelehrt und geforscht werden, was wir auch in Ordnung finden, sonst werden die Gelder eben abgedreht oder noch schlimmer, sonst gerät man auf irgendwelche Listen im Internet, die dann beispielsweise irgendwie die Nachwuchsorganisationen der Republikaner führen und dann gibt es Hetze, dann gibt es öffentliche Angriffe. Das beschäftigt jetzt in den USA auch alle Forschenden, alle Lehrenden, die wissen, je nachdem, was ich sage im Hörsaal, werde ich morgen zur Zielscheibe.
Hm. Nun ist es ja so, dass die Frage, die sich hier in Deutschland auch viele stellen, wo bleibt da der Widerstand gegen diese Entwicklung? Jetzt sehen wir diese No-Kings-Proteste, wir sehen, dass auch die Demokraten sich im Haushaltsstreit querstellen im Kongress. Regt sich das da jetzt oder sind das nur zu schwache Reaktionen noch?
Also ich würde unterscheiden zwischen einerseits der Mobilisierung der Bevölkerung, da passiert, glaube ich, mehr, als in Deutschland gemeinhin wahrgenommen wird. Mhm. Diese Proteste waren die größten Proteste in der jüngeren Geschichte der USA, mindestens seit 1970. Das war schon richtig groß. Es gibt auch sehr viel mehr Proteste als in der ersten Trump-Administration. Das wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen nicht so richtig wahrgenommen. Auf der anderen Seite, jetzt kommt die schlechte Nachricht, auf der Ebene der Institutionen, der zivilgesellschaftlichen Institutionen, Universitäten, Anwaltskanzleien, Medienunternehmen, irgendwelche Behörden, da gibt es bislang keinen konsequenten und vor allem keinen koordinierten kollektiven Widerstand. Das ist bisher ausgeblieben. Das ist ein großes Problem, denn darauf richteten sich eigentlich alle Hoffnungen, dass diese amerikanische Gesellschaft demokratisch widerstandsfähig wäre, auf diese vermeintlich gewachsenen zivilgesellschaftlichen Strukturen mit Institutionen, die über enorme Ressourcen verfügen, finanzielle Ressourcen verfügen, aber bislang nicht bereit waren, die auch einzusetzen zur Verteidigung einer demokratischen Grundordnung. Das ist bisher ausgeblieben. Wenn es jetzt kommt, hoffentlich, dann ist es auch noch nicht zu spät. Die Sache ist offen, die Lage ist offen, da ist kein Ausgang determiniert. Aber bisher muss man sagen, sind die Trumpisten mit ihrem Versuch, diese amerikanische Gesellschaft autoritär umzugestalten, sehr viel schneller, sehr viel weiter gekommen, als die allermeisten Experten noch im Januar vorhergesehen hätten.
Wie erklären Sie sich das? Hat Sie das überrascht, auch dass das so auf dem Papier zwar wehrhaft war, aber dann in der Wirklichkeit so schnell zusammenbrach?
Also auch da ist meine Antwort ja und nein. Überrascht nicht darüber, dass es aus dem Kongress keinen Widerstand gibt, auch leider nicht darüber, dass die Demokratische Partei, also die nominelle Oppositionspartei, vor allem mit sich selber beschäftigt ist, gespalten ist in der Frage, wie man sich überhaupt zu diesem trumpistischen Angriff verhalten soll. Überrascht aber ja in der Tat über das Ausbleiben eines so koordinierten zivilgesellschaftlichen Widerstands aus den Institutionen. Das ist schon überraschend, das war so nicht zu erwarten. Das war ja in der ersten Trump-Administration ganz anders. Da haben sich beispielsweise die großen Medienunternehmen von Tag 1 auf die Fahnen geschrieben, wir verteidigen die Demokratie. Mhm. Ja? Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt betreiben die so eine Art, ja, man muss fast sagen, Selbstgleichschaltung, wenn man sich die Washington Post zum Beispiel anguckt, die ganz auf Linie eingeschwenkt ist. Das war anders zwischen 2017 und 20. Das ist schon überraschend.
Also ein Trümmerfeld? Würden Sie das auch unterstreichen?
Nein, ich würde sagen, eine Gesellschaft, die jetzt keine rechtsstaatliche Demokratie mehr ist, aber auch noch keine Autokratie, noch keine Diktatur, sondern sich jetzt in diesem sehr weiten, gefährlichen Feld dazwischen bewegt. Ein Mischsystem, in dem das noch in beide Richtungen kippen kann. Aber wir müssen einfach akzeptieren, im Moment geht die Richtung weg vom demokratischen Ende des Spektrums und hin zur Autokratie. Und da müsste sich schon ganz schön was ändern, um das noch zu drehen.
Einschätzungen vom Historiker Thomas Zimmer. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Dankeschön.
Ja, soweit der Historiker Thomas Zimmer, der, wie gesagt, 5 Jahre lang an der Georgetown University gelehrt hat und jetzt gerade vor wenigen Monaten erst zurück nach Deutschland gekommen ist, also noch mit frischen Eindrücken. Und Jeff, würdest du sagen, hat er das gut zusammengefasst? Die USA befinden sich zwischen nicht mehr ganz so die Demokratie, wie wir sie vielleicht kannten, und einerseits und, naja, dem Bewegen hin zu einem zu autoritären Strukturen und Vorgehensweisen, wo ein Präsident Trump sagt, mir doch egal, ich kann machen, was ich will. Wo er selbst schon gesagt hat, ich bin der Präsident, I can do whatever I want, was immer auch ich will.
Es war auf keinen Fall beruhigend, aber ich finde, er hat das sehr gut zusammengefasst. Und Ingo, ich glaube, wir beide erinnern Project 2025. Du warst sogar für deinen Doku-Film bei der Heritage Foundation. Und das war ein großes Thema in der Wahlkampf, besonders als ein paar, ich glaube, es war eine Künstlerin, eine Sängerin, die hat einen Preis gekriegt hat, hat sie eine kleine Rede gehalten bei einer Preisverleihung und hat gesagt, ihr müsst das lesen, das heißt Project 2025 und das ist total verrückt und ihr müsst das alles wissen und hat dann darüber gesprochen und das ist viral geworden und ich hatte das Gefühl, man hat irgendwas davon gehört, aber nur dann kam das immer wieder, also was ist das, was hat sie gesagt und was bedeutet das? Und nur dann hat Trump gesagt, Project 2025, nö, kenne ich nicht, nee, ich habe nichts damit zu tun, die Leute sind, ja, die sind eine andere Denkfabrik, also das ist nicht meins, keine Ahnung.
Ich habe es nie gelesen, hat er gesagt.
Genau, also er hat sich entfernt davon, wo jetzt wir wissen, wie so häufig, wenn es nicht gut für Trump passt, dann er entfernt sich. Aber das heißt nicht, dass es wirklich der Wahrheit ist. Und er hat ganz genau gewusst, was es war. Russ Vought, ein von der Hauptgehirn hinter Project 2025, ist jetzt seine Leiter der Abteilung für Budget und Haushalt. Also insofern.
Einige der Autoren dieses, sind ja verschiedene Denkfabriken, die da mitgearbeitet haben, verschiedene Aspekte, auch ganz viele, die da Artikel für geschrieben haben oder Gedanken haben einfließen lassen, arbeiten jetzt für die Trump-Administration. Also es wird schwer zu sagen, oh, hatte ich nichts mit zu tun. Ja,
oh, keine Ahnung, whoops.
Ja, mein Eindruck war eher, dass er nicht die Aufmerksamkeit verlieren wollte, nach dem Motto, ich mache, was die mir vorgeschrieben haben, sondern er wollte sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Wenn sich da was deckt, Okay, dann ist es Zufall, aber er wollte nicht aus dem Rampenlicht rausrutschen.
Ja, aber wie so häufig ist, wie ich sage immer, ist Master Marketer. Und wenn er gesehen hat, es gab eine Negativreaktion, dann okay, doch nicht. Ne? Und er wartet, bis die Leute applaudieren oder wo es gibt eine Good Vibes Only und dann geht er und nimmt das und macht das. Insofern, er hat es sich distanziert davon, aber das heißt nicht, dass er hatte nichts davon. Also insofern.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Umsetzung in diesem Tempo, die wir sehen, seit der Amtsübernahme von Trump Ende Januar, wäre nicht, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, wäre nicht in diesem Tempo umgesetzt worden, wenn es nämlich nicht diese ganzen Vorlagen und die Vorarbeit gäbe und die Besetzung auch von. Und das hat mir in dem Interview, das ich für meine Doku letztes Jahr geführt habe, von der Heritage Foundation, hat man mir da auch gesagt, wir wollen keine Zeit verschwenden, wir haben schon Listen mit Namen, wer was wo besetzen kann, welchen Posten, einfach um das anzugehen.
Weil die wissen, dass die haben, also 2 Jahre auf jeden Fall, wo die haben eine Mehrheit in beide Häuser im Kongress. Und wer weiß, was passiert nächstes Jahr in der Zwischenwahlkampf, ob die das verlieren oder wie es. Aber die wissen, dass time is of the essence. Die haben auf jeden Fall viel zu tun und müssen die Zeit benutzen. Und wir wissen auch, dass als Trump gewonnen hat in 2016, seine erste Amtszeit, er hat nicht gedacht, dass er gewinnen wird. Insofern war er gar nicht vorbereitet. Viele Kandidaten bereiten sich vor, überlegen, wer kommt in ein Kabinett und so weiter. Das hat er hat gar keinen Gedanken dazu.
Ja, weil du im Wahlkampf erstmal darauf konzentriert bist, Wahlkampf zu führen und zu gewinnen und nicht auch noch darüber nachdenken.
Aber trotzdem, man hat ein Transition-Team schon ein bisschen vorbereitet für den Fall und das hat er nicht gemacht, weil es war so, er hat nie gedacht. Und man hat dann gesehen, auch in der ersten Amtszeit, dass er hat immer noch Leute im Defense-Ministerium, Sicherheitsministerium zum Beispiel, die waren, hatten lange Karriere in der Military und die waren treu an der Verfassung und nicht an diesen Präsident. Und er hat, ich glaube, das war der Top-Lesson learned. Ne? Also, und das ist auch ein großer Punkt von Project 2025, ist, dass die neben die ganzen Civil Servants, die haben Jahre, 20, 30, 40 Jahre lang da gearbeitet für jeden Präsident, der im Weißen Haus ist, und schmeißen die raus und holen nur Leute rein, die treu sind an Präsident Trump. Die würden immer Ja sagen. Im ersten Amtszeit gab es Leute, die haben Sachen blockiert oder haben gesagt, so, hey, nee, das geht nicht, können wir nicht. Und jetzt hat er nur Yes-Männer und Frauen.
Aber das war das, was auch in meinem Interview bei der Heritage Foundation eben rauskam, was man gesagt hat, mit diesen, das war auch die Frage, die ich Thomas Zimmer in dem Interview gestellt habe, der hat gesagt, mit diesen Beamten, die jetzt da sind, ist kein Staat zu machen in unserem Sinne. Wir haben aber ein Mandat, wir haben die Wahl gewonnen. Also müssen wir da radikal aufräumen. Und dieser Shutdown, der gerade stattfindet, wo ja auch viele Beamte befürchten müssen, nicht nur quasi in einen Zwangsurlaub geschickt zu werden, sondern gar nicht mehr wieder zurückkommen dürfen, sondern gefeuert werden, wo er dann sagte, ja, das sind viele Demokraten, sagte Trump selber auch, die müssen wir da raushalten, einfach um die Maschinerie etwas geölter zu lassen in ihrem Sinne oder in seinem Sinne. Auch da, sorry, wenn ich das immer wieder hervorhebe, muss man aber auch sagen, auch da sind Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern dafür. Die sagen, ja, genau, bislang hat es nicht so in unserem Sinne funktioniert, weil dieser Sumpf sich quergestellt hat. Jetzt geht einer mal ran und macht das.
Ja, ich habe ein Interview mit jemandem gelesen, ein Trump-Unterstützer, der hat gesagt, ja, ich habe kein Problem mit Diktatur, also wenn die Diktatur auf meiner Seite ist. Also ich glaube, das ist auch der Fall. Also als in der Wahlkampf letztes Jahr, als Biden gesagt hat, Demokratie ist in Gefahr, also das ist ein abstraktes Konzept für viele Leute, besonders wenn alles so teuer ist und die haben andere Sorgen. Aber der Konzept allgemein von Demokratie. Amerikaner kennen kein Diktatur, die kennen kein authoritarian Regime. Insofern,
naja, deswegen heißen diese Proteste auch No Kings, weil so ist das Land entstanden, als Protest gegen einen König.
Aber deswegen ist es so, für dem, ich glaube, für viele Trump-Unterstützer, die sehen nicht gerade das so, wie die Linke sieht das. Also die sehen nicht, was Trump tut als authoritarian oder dass er Grenzen überschritt, weil solange die das gut finden, dann ist es voll in Ordnung.
Und das fand ich somit den interessantesten Aspekt von diesem Interview mit Thomas Zimmer, wo er anfangs eben sagte, diese Kernfrage, was soll Amerika eigentlich sein, die steht hier tatsächlich gerade so sehr im Fokus. Der Anspruch einerseits, ne, dass die einen sagen, ja, ein großes, alle willkommen heißende Land oder eben ein, wie er es nannte, weißes, christliches Patriarchat, darauf basieren zumindest in diese Entwicklung. Und dass das Jahrzehnte quasi immer da war, aber sich nicht widergespiegelt hat, für das eine steht die eine Partei und für das andere steht die andere Partei. Die Republikaner eben für das eher zurückgewandte Amerika-Bild, wie im Wahlkampf mir eine Frau mal gesagt hat, das habe ich schon oft zitiert in diesem Podcast, ich möchte so, dass Amerika so wird, wie es mal war in meiner Kindheit, in den 50er und 60er Jahren. Ne? Ja, ein Amerika, wo die Weißen im Vorteil waren und Privilegien hatten und ganz viele Minderheiten aber im Land gesagt, nee, da möchten wir auf gar keinen Fall wieder zurück oder eben das andere. Und ich finde, dass dadurch jede Wahl zu einer Abstimmung, ob die Demokratie an sich in dieser Form, wie sie da ist, dann zur Debatte steht, weil das ist echt eine Veränderung, die es so in Wahlen zuvor nicht gab, weil es eben beide Seiten, Republikaner und Demokraten, die beiden Parteien zumindest waren, sich in der Grundaufstellung ist die Demokratie so gefestigt, daran rütteln wir nicht und dann geht es halt ein paar Varianten dazwischen, aber eben das ist eine Entwicklung, die das auch so polarisiert und das Land so, dadurch auch so spaltet.
Ja, das habe ich auch von meinem Vater gehört zum Beispiel, dass er, ne, geht in die Stadt und hört kein Englisch mehr und fühlt sich fremd in seiner eigenen Stadt. Und das ist irgendwas, das wir hören jetzt ein bisschen in Deutschland, ne? Also jetzt mit der Diskussion über ein Stadtbild. Aber das ist irgendwas, das gehört zu die amerikanische Geschichte, dieser Melting Pot zu sein, also eine, sag mal, ein Schmelztopf.
Ein Schmelztiegel, ja, ein das ist das Bild, das wir in Deutschland benutzen.
Und Amerikaner sind total stolz, weil das ist der Geschichte von der Gründung von das Land und das gehört dazu. Und Amerikaner sind auch stolz auf diese American Dream. Wenn du hart genug arbeitest, dann schaffst du das. Und muss man auch nicht vergessen, dass vor nur, was war das, jetzt 30 Jahre, ich meine, die Republikanische Partei, Ronald Reagan war für mehr Migration. Er war für eine legale Art, also Staatsbürger zu werden. Also Jeb Bush, der ehemalige Präsidentskandidat, eine Frau war aus Mexiko. Und die Republikanische Partei sah ganz, ganz anders als jetzt der Partei unter Trump. Also die sind Sachen, die haben sich so schnell geändert für beide Seiten, dass, wie wir schon gesagt haben, das ist Trumps Art. Macht das schnell und dann geht das durch, weil Leute haben keine Zeit zu reagieren. Und das ist auch, glaube ich, ganz genau in Project 2025. Also macht alles schnell und macht viel auf einmal, sodass es gibt keine Zeit für die Gerichte, keine Zeit für Leute zu reagieren, kein Protest.
Wobei das ja so ein bisschen dem Klischee des Wilden Westens auch entspricht, ne? Erst schießen, dann fragen. Ja. gut, aber ob das die Art und Weise ist, mit der das Land regiert werden sollte, das ist nochmal dahingestellt. Wobei ich diese Schmelztiegel-Legende, wenn man so will, nie wirklich passend fand. Ich habe das immer mehr wie so ein Salat, wie so eine Salatschüssel gesehen, wo alle möglichen Blätter der Welt, wenn man so will, reingeschmissen werden. Und das, was sie verbindet aber und wie so eine Art verbindendes Amalgam ist das Salatdressing. Das ist Amerika, American Dressing sozusagen, das alle verbindet und zusammenführt so ein bisschen, aber wo doch nicht alles zusammen verschmolzen wird, weil das Land auch so groß war und das war vielleicht auch über Jahrzehnte nie so ein Thema, weil dann sind die Mormonen in den einen Staat und die anderen sind in den Süden gezogen und das ist ja auch dieser Wettbewerb der 50 Bundesstaaten um eine gewisse Ausrichtung. Aber insofern glaube ich, dass dieses Salatbild meiner Meinung nach ein bisschen besser passt. Aber derzeit reicht offenbar selbst dieses Dressing Amerika, Patriotismus und all diese Werte, für die man sich auch
schon,
American Dream, das funktioniert so derzeit, glaube ich, nicht mehr als Amalgam. Und insofern ist eine interessante Entwicklung. Und ich finde gerade dieser Aspekt, dass die Parteien sich eben so für ein Weltbild entwickelt haben, wodurch dann auch jede Wahl oder jede Entscheidung zwischen A oder B gleich immer so grundsätzlich wird, was natürlich zur Polarisierung beiträgt. Das ist, glaube ich, ein Thema, da trifft das Thomas Zimmer in seiner Beschreibung ganz gut. Und deswegen wollten wir dieses Interview eben einbauen, weil da ein paar interessante Aspekte drin waren. Und eigentlich wollten wir, wie gesagt, nur kurz über das Weiße Haus und den Abriss des Ostflügels sprechen. Und es ist jetzt doch wieder eine längere Folge geworden, weil eben, wie gesagt, es so symbolisch ist, dieser Abriss des East Wings für so vieles, was wir danach eben dann auch besprochen haben und ständig auch besprechen in diesem Podcast. Insofern haben wir zum Schluss jetzt aber noch eine Ankündigung, denn wir unterbrechen unseren 2-Wochen-Rhythmus ein wenig und kommen schon in der kommende Woche raus, denn im Rahmen der, und ich bin auch schon sehr aufgeregt und freue mich da sehr drauf, im Rahmen der Hamburger Woche der Pressefreiheit werden wir am Dienstag, den 4. November, wieder mal einen Live-Podcast machen. In der Zentralbibliothek in Hamburg. Und wir laden auch alle gerne ein, die kommen möchten. Tickets kann man sich organisieren, kann man besorgen auf der Homepage der Zentralbibliothek oder auf der ndr.de Homepage. Und das Ganze findet um 19 Uhr statt am Hühnerposten in Hamburg. Es ist ein Crossover-Abend, denn wir werden gemeinsam mit dem Weltspiegel-Podcast auf der Bühne sein. Unser sehr geschätzter Kollege Philipp Abrisch wird auch mit dabei sein, dessen Stimme viele sicherlich auch kennen, und wir werden da natürlich in erster Linie auch um Pressefreiheit sprechen, und es wird sich viel darum drehen, aber auch insgesamt nochmal viele Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die an dem Abend da sind, aufnehmen. Und wer nicht es schafft bis nach Hamburg oder keine Tickets mehr bekommt, keine Sorge, wir werden das Ganze aufzeichnen. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer von sehr weit weg. Ich bin jedes Mal wieder überrascht von den Zuschriften, auch von wo überall. Viele deutsche Expats in den USA, aber auch aus vielen anderen Ländern dieser Welt hören viele diesen Podcast Amerika, wir müssen reden. Da bedanken wir uns sehr für. Und wie gesagt, wir werden diesen Abend aufzeichnen und dann als Folge in der kommenden Woche rausbringen. Und es ist, das darf ich vielleicht schon verraten, auch nicht nur deswegen eine besondere Folge, weil sie vor Publikum stattfindet, sondern, kleiner Spoiler, es wird so eine Art Geburtstagsparty. Mehr will ich an der Stelle aber noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall ein spannender Abend. Wir freuen uns da sehr drauf. Für die heutige Folge war es das aber. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Tschüss und
bis zum nächsten Mal.
Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen betrachten wir Gesundheitsthemen wissenschaftlich. In aller Tiefe und mit Details und Fragen, die ihr anderswo nicht hört. Und wann immer es geht, auch mit Blick auf die Gesundheit unseres Planeten. Wo also wirken sich Umwelt und Klima auch auf uns aus? In der neuesten Folge beleuchten wir das Thema Atmung, eine fundamentale Kraft unseres Körpers, über die wir viel zu selten nachdenken. Dabei kann unsere Atmung unser Leben verändern. Es scheint offensichtlich zu sein, warum wir überhaupt atmen. Ohne würden unsere Körper einfach versagen und wir tot umfallen. Aber was macht die Atmung mit unserem Gehirn? Inwiefern profitiert auch unsere psychische Gesundheit von der Atmung? Und wir stellen uns die Frage, unterschätzen wir den Faktor Atem für unsere Gesundheit? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen. Atmen, die unterschätzte Superkraft. Und die gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek.